Deutschlandfunk. Der Tag.
Die CDU trifft sich gerade zum Parteitag in Leipzig. Und jeder, der sich nur ein bisschen für Politik interessiert, der hat sich da auf einen Showdown eingestellt. Auf das Duell von zwei Leuten, die beide gern ins Kanzleramt wollen. Annegret Kramp-Karrenbauer, die hat allen Kritikern heute den Federhandschuh hingeworfen. Und sie hat gesagt, wenn euch meine Politik nicht passt,
dann lasst es uns heute aussprechen. Und dann lasst es uns heute auch beenden. Hier und jetzt und heute.
Und kurze Zeit später dann Friedrich Merz. Der Mann, der in den letzten Wochen immer als Wadenbeißer der CDU unterwegs war, der gibt sich auf einmal versöhnlich.
Wir sind loyal.
Was da gerade passiert bei diesem Parteitag und was das für Folgen in den kommenden Monaten haben könnte, das hören wir gleich von Stefan Dethchen. Und wir reden über Politik, Justiz und Moral in Israel. Benjamin Netanyahu soll angeklagt werden, bleibt aber trotzdem Ministerpräsident. Wie das zusammenpasst und was uns das sagt über das politische System in Israel, das klären wir mit Benjamin Hammer. Alles an diesem Freitag, den 22. November 2019. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Der CDU-Parteitag in Leipzig. Wir haben darüber schon seit Tagen eine Menge gelesen, gesehen und gehört und hier im Podcast natürlich auch gesprochen. Vor allem auch über zwei Personen, die da aufeinandertreffen. Annegret Kramp-Karrenbauer, die Parteichefin, und Friedrich Merz. Der hat die CDU-Politik zuletzt als grottenschlecht bezeichnet. AKK und Merz, die beiden Top-Acts sozusagen, zwei Kontrahenten, beide haben ihre Reden in Leipzig gehalten. Stefan Dethchen hat sich das für uns angehört und ich habe ihn vorhin gefragt, ob es denn in diesem Duell einen Sieger gibt.
Ich glaube, dass es keinen Sieger und keine Siegerin gibt, weil es am Ende gar nicht das Duell war, das wir erwarten konnten, vielleicht auch erwarten mussten. Denn eines ist auf dem Weg zu diesem Parteitag klar geworden. Friedrich Merz wird diesen Parteitag nicht nutzen, um Annegret Kramp-Karrenbauer, um die Vorsitzende, jedenfalls nicht direkt anzugreifen. Seine Attacke richtete sich ja gegen die Bundeskanzlerin. Insofern war das ein merkwürdig verschobenes Duell, das hier stattgefunden hat. Aber um der Frage nicht auszuweichen, gibt es einen Sieger? Also ich hätte gesagt, bis in die letzten Sekunden der Rede von Annegret Kramp-Karrenbauer hätte ich deutlich gesagt, ja, Annegret Kramp-Karrenbauer geht da als Siegerin vom Platz. Sie hat Friedrich Merz keinen Raum gelassen, sich wirklich gegen sie zu entfalten, bis dann zu diesem denkwürdigen Schluss ihrer Rede, über den wir natürlich sprechen müssen.
Mhm. Kannst du das vielleicht erklären? Was hat sie da gesagt?
Naja, die redet fast anderthalb Stunden lang, präsentiert sich als starke, willensstarke, visionäre Führerin der Partei, lässt kein Thema offen, großer Blick, Zukunftsvisionen für das Land, wärmt die Seele der Partei und zwar aller Flügel, nimmt alle eigentlich mit. Das war da klar, die kriegt Standing Ovations, hat sie ja dann auch bekommen, aber dann kommt dieses Ende der Rede und das kann man auch nochmal einspielen, was wirklich so vollkommen überraschend war und denkwürdig. Ich spiel's mal ein.
Aber ich will an dieser Stelle auch eines ganz offen sagen. Wenn ihr der Meinung seid, dass dieses Deutschland, so wie ich es möchte, nicht das Deutschland ist, das ihr euch vorstellt, wenn ihr der Meinung seid, dass dieser Weg, den ich gemeinsam mit euch gehen möchte, nicht der Weg ist, den ihr für den richtigen haltet, dann lasst es uns heute aussprechen und dann lasst es uns heute auch beenden, hier und jetzt und heute.
Tja, dann lasst es uns gegebenenfalls auch beenden. Da sind wir natürlich alle erstarrt da im Saal und ihr ja in Köln offenkundig auch. Das war so, wir hatten unsere Mittagssendung, die Informationen am Mittag schon fertig. Ich hatte große Teile der Rede gehört, hatte das so geschildert, wie ich es eben geschildert habe, hat gesagt, die wird da mächtigen Applaus dafür kriegen. Und dann bekam ich dann auch gleich von euch aus Köln, dann hier in Leipzig, den Anruf, was war das denn? Jetzt hat die da gerade ihren Rücktritt angeboten und wir sind dann nochmal in die Sendung gegangen. Und ich muss dir ehrlich sagen, wir reden hier seitdem auch mit Politikern, mit Delegierten unter den Journalisten, versuchen das zu interpretieren und sind immer noch nicht ganz durch damit.
Wie würdest du es denn sagen? Ist das ein Zeichen von Stärke gewesen, dass sie sozusagen diesen Mut zusammengenommen hat und diese Machtfrage ganz offen gestellt hat?
Ja, sie hat das ja schon getan nach der Thüringen-Wahl, nach der Vorstands- und Präsidiumssitzung in Berlin, nach der Wahl in Thüringen, nachdem sie dort vom Vorsitzenden der Jungen Union offen attackiert worden ist. Und da ist sie dann auch vor die Presse gegangen und hat gesagt, hier ist gerade die Machtfrage gestellt worden. Und wir haben ja jetzt demnächst den Parteitag und wer das da nochmal formulieren will, der muss es dann dort tun. Sie hat also selber mit dazu beigetragen, diesen Parteitag zu einem Entscheidungsmoment, auch zu einem personellen, höchstpersönlichen Entscheidungsmoment zu stilisieren. Dann kommt Friedrich Merz mit diesem berühmten ZDF-Interview nach der Thüringenwahl, wo er die Bundeskanzlerin so angreift und wiederum sagt, das muss die Partei diskutieren und in Leipzig müssen wir Konsequenzen ziehen, was auch immer er damit meinte. Und das greift sie jetzt eben nochmal auf am Ende einer Rede, in der eigentlich klar war, diese Rede ist ja nach allen Regeln des politischen Handwerks gelungen, der Saal stand hinter ihr und dann macht sie damit am Ende nochmal so deutlich, wie sie sich selber wahrnimmt, nämlich eine Parteivorsitzende, die doch unmittelbar attackiert ist, die in der Defensive ist und mit einer Machtfrage konfrontiert ist, die sie hier nochmal ganz offensiv ansprechen will. War das jetzt geschickt? War das nicht geschickt? Ich glaube, das wird man erst im Nachhinein sehen können. Sie hat natürlich jetzt eine Situation geschaffen. Sie kann sich darauf berufen. Sie kann einen Berufungsmoment schaffen, wenn sie in Zukunft angegriffen werden sollte, unmittelbar. Dann wird sie immer sagen können, ich habe doch in Leipzig gesagt, wer mich in Frage stellen will, der muss es da tun. Jetzt ist es sozusagen verfristet. Ob sie dieses Argument, diese rhetorische Figur in Zukunft brauchen wird, tja, möglicherweise hatte sie das Gefühl, sie wird es in nächster Zeit brauchen und das werden wir dann erst sehen.
Gut, dann das war dann die Rede AKK. Dann spulen wir etwas vor, ungefähr, ich glaube, 1,5 Stunden Auftritt Friedrich Merz. Wie ist das gelaufen?
Ja, der hatte natürlich eigentlich den viel schwierigeren Part. Was Annegret Kramp-Karrenbauer machen musste, war eigentlich klar. Sie muss eine gute Vorsitzendenrede halten und wie man das macht, das haben in der Geschichte von Parteien, haben Vorsitzende seit Generationen vorgelebt. Sie hat sich da des klassischen Instrumentenkastens bedient und ihre Partei bespielt. Das ist ihr gelungen. Dann kommt Friedrich Merz in dieser ungewöhnlichen Rolle, wo er gar nicht ganz klar ist, wie seine Rolle ist. Er greift die Kanzlerin an, man weiß nicht genau, sind das alte Abrechnungen, man muss eigentlich interpretieren, was er will, dann wird das auch relativ klar, er will Kanzlerkandidat werden, aber da gibt es kein Drehbuch dafür, wie man so etwas eigentlich macht und das hat man auch gemerkt, dass ihm das gar nicht so leicht fiel, dass er da immer wieder mal Wege eingeschlagen hat, rhetorisch in dieser ja nicht so langen Rede, die er dann nicht ganz zu Ende gehen konnte, teilweise bis hin zu den Momenten, wo es dann Gelächter im Saal gab. Ich kann dir mal eine Stelle kurz einspielen, wo dann wirklich Teile des Saales laut lachten.
Wir sind loyal zu unserer Vorsitzenden, zu unserer Parteiführung und zur Bundesregierung.
Also da hört man im Hintergrund starker Applaus, aber es hat eben auch deutlich hörbares Gelächter gegeben, weil er natürlich in der Rolle derjenigen war, der sich gegenüber der Bundeskanzlerin illoyal verhalten hat. Er hat das auch selber aufgegriffen, hat gesagt, ich weiß, ich bin da kritisiert worden, hat gesagt, ich war am meisten beeindruckt von der Kritik, die gesagt hat, jetzt seid ihr so wie die Sozialdemokraten. Und dann kam diese Passage, der er den Satz vorangestellt hat, die CDU ist eine strukturell loyale Partei. Nun hat er selber in letzter Zeit alles dazu getan, um diesen Satz in Frage zu stellen.
Kann man denn sagen, hat er in irgendeinem Teil seiner Rede durchblicken lassen, dass er tatsächlich weiter großes Interesse daran hat, Kanzlerkandidat zu werden?
Er hat am Ende das gesagt, was er auch bei anderen Gelegenheiten schon gesagt hat, bei der Jungen Union zunächst. Er hat gesagt, ich bin bereit mit euch, mit der Partei zu arbeiten für das Land, für die CDU, wenn ihr das wollt, hat das hinzugefügt. Damit bleibt eigentlich nach wie vor offen, wie das eigentlich genau gehen soll. Also das Bild von Friedrich Merz ist nach wie vor schillernd und die Partei hat natürlich in Erinnerung einerseits denjenigen, der da vor einem Jahr angetreten ist, Vorsitzender werden wollte, dann nach der Niederlage in Hamburg von der Bühne abgetreten ist. Das Angebot, die Möglichkeit, sich in eines der Spitzengremien wählen zu lassen, ausgeschlagen hat, also sich da nicht hat in die Pflicht nehmen lassen, erst später dann wieder von der Seite gekommen ist und gesagt hat, doch, eigentlich stehe ich bereit und hielte mich für einen guten Bundesminister. Das hat ihm die Kanzlerin und die Vorsitzende dann eigentlich aus der Hand geschlagen und hat gesagt, nee, das Kabinett ist besetzt. Jetzt kommt er wieder mit so einem etwas kryptischen Satz. Ich stehe schon bereit, wenn ihr das wollt. Also da wird alles nochmal eigentlich offen gelassen und herausgezögert.
Geht es dann so in der CDU weiter wie bisher, auch nach diesem Parteitag? Wir haben da eine Vorsitzende, die vor sich hin arbeitet und die weiterhin bei jeder sich bietenden Gelegenheit von Friedrich Merz sozusagen von der Seite angegriffen wird. Ist das sozusagen ein Szenario, auf das wir uns dann auch in den kommenden 12 Monaten einstellen können?
Ich glaube, darauf muss man sich einstellen. Der hat das überhaupt nicht aufgegeben. Die Frage, wie und wann die Partei ihren nächsten Kanzlerkandidaten oder die Kanzlerkandidatin bestimmt, ist ja offen. Annegret Kramp-Karrenbauer hat unmittelbar vor dem Parteitag deutlich gemacht, sie will Herrin des Verfahrens sein und das solle dann im nächsten Jahr, im Jahr 2020, also wahrscheinlich auf dem Parteitag in einem Jahr, solle das geklärt werden, auch die Kanzlerkandidatur. Friedrich Merz wird sich dafür im Spiel halten. Es ist deutlich, dass er die Partei da auch nach dieser Rede heute alles andere als geschlossen hinter sich hat. Es gibt nach wie vor diejenigen, es war auch vorhin im Saal sichtbar, da gab es einen Teil in den Reihen der baden-württembergischen Delegierten. Die sind danach auch aufgestanden, haben versucht, den Parteitag mitzureißen, auch Friedrich Merz, so wie vorher der Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer, Standing Ovations zu geben. Das hat nicht funktioniert, das war nur ein kleiner Teil der Delegierten, der da ihm stehend applaudiert hat. Und es ist auch klar, da sind große Teile der Partei, die hat er bei weitem noch nicht hinter sich, sondern ganz im Gegenteil. Er steht natürlich in der Gefahr, dass er immer mehr zu demjenigen wird, der attackiert von der Seite, der sich als Heckenschütze gegen die Bundeskanzlerin betätigt, der Versprechungen macht, aber nicht erklärt, wie er sie eigentlich einlösen will. Also sehr salopp gesagt, der eine große politische Klappe hat, aber nicht sagen kann, was eigentlich dahinter ist.
Stefan, jetzt haben wir viel über Taktik und Strategie gesprochen. Ist denn in diesen beiden Reden auch klar geworden, wofür die beiden inhaltlich stehen oder wo sie sich inhaltlich besonders unterscheiden?
Friedrich Merz tritt eigentlich mit, also es gibt ein zentrales Versprechen von ihm. Jenseits von allen Sachlichtfragen. Sachlich sind die eigentlich, sind die komplett aneinander angenähert, da lassen sie keine Differenzen erkennen, außenpolitisch. Er hat sich nochmal hinter die Syrien-Initiative von Kramp-Karrenbauer gestellt, hat gesagt, das sei wichtig gewesen. Das, was er verspricht, was er der Partei in Aussicht stellt, verbindet er immer wieder mit dem Begriff Führung. Das ist letztlich das Versprechen dahinter, dass man Politik nicht unbedingt, was die Substanz von Entscheidungen angeht, aber was die Art des politischen Machens angeht, das Doing, wie man im Englischen sagt, also dass man Politik nochmal ganz anders machen kann, als wir das jetzt in den Merkel-Jahren erlebt haben. Also nicht die pragmatische Kompromisspolitik, sondern führen, klar führen. Und damit verbindet er das Versprechen, dann gewinnt Politik auch Vertrauen zurück. Wenn man klar führt, dann gewinnen wir auch wieder die bröckelnden Ränder rechts und links in die Mitte hin orientieren. Dafür, das verspricht er immer wieder. Das Problem natürlich ist dabei, dass er das im Moment, dass er eben nicht einlösen kann, dass er nicht demonstrieren kann, wie er das eigentlich in der Praxis jemals gemacht hätte. Er war nie wirklich auf Dauer in einer Führungsposition. Und die zentrale Frage ist natürlich, was bleibt dann von einem solchen Anspruch, wenn er Bundeskanzler würde und dann zum ersten Mal Koalitionsverhandlungen mit den Grünen oder mit der SPD führen müsste und genau in der gleichen Lage wäre wie diejenigen, die er jetzt so kritisiert und nämlich Kompromisse schließen müsste.
Und Annegret Kramp-Karrenbauer, für die wird das heute noch ein Tag oder ein Abend zum Feiern?
Nein, das glaube ich nicht, denn man muss eines sehen, diese Partei hat ab jetzt hat die sehr, sehr lange Sachdebatten vor sich. Man hat uns da erzählt in den letzten Gesprächen vor dem Parteitag gestern Abend, man hätte da einiges entschärft, etwa bei der Diskussion um Frauenquote, bei der Diskussion um Huawei und G5-Netze, da wo da Tretminen, wo Konfliktfelder innerhalb der Partei oder zwischen Partei und Bundesregierung lägen, da zeichnen sich Kompromisse ab. Aber eines ist klar, da ist natürlich Druck jetzt in der Partei und der wird sich irgendwo ein Ventil suchen und zwar auch in Sachfragen irgendwo. Und das fand ich interessant zu sehen, dass alle das eigentlich wussten, alle gesagt haben, irgendwo wird da was passieren, irgendwo wird da eine Debatte nochmal richtig spitz geführt werden und auch symbolisch aufgeladen werden, aber keiner konnte sagen, wo das ist. Ich fand interessant, dass viele gesagt haben, das könnte in der Landwirtschaftspolitik sein, wo die CDU in ganz besonderer Weise zu spüren bekommt, dass es in der Landwirtschaft, unter den Landwirten in Deutschland, klassische CDU-Klientel, dass es da wirklich gärt, die fühlen sich vernachlässigt. Wir sehen, dass die gehen auf die Straßen, da gibt es Proteste, die bilden sich von unten, die organisieren sich selber in WhatsApp-Gruppen, in sozialen Netzwerken. Und das ist eine bedrohliche Situation für die CDU, weil die CDU auch erkennt, auch das ist eine Flanke, die ist offen, da geht die FDP rein, da geht die AfD rein in dem Feld, wo die CDU eigentlich gar keine Konkurrenz gewohnt ist. Also ich bin mal gespannt auf die Debatten zu diesem Thema Landwirtschaft, Hilfen für die Landwirtschaft, Strukturwandel in der Landwirtschaft, welche Rolle wird die Partei da einnehmen und welche Debatten werden da hier geführt werden.
Stefan, dann vielen Dank bis hierher erstmal für das Inhaltliche. Jetzt hast du uns vorhin schon mal einen kleinen Ausblick gegeben, wie das heute Mittag da stressig geworden ist nach dieser Rede, auch hier mit unserer eigenen Sendung im Deutschlandfunk mit den Informationen am Mittag. Viele Hörerinnen und Hörer fragen uns ja häufig oder stellen uns Fragen über unsere Arbeitsweise. Kannst du uns ein bisschen kurz erklären, wie ihr das eigentlich macht, wie ihr arbeitet auf so einem Parteitag? Wie erreichen dich jetzt ja gerade da in einem Ü-Wagen, wo du sitzt? Kannst du uns
wir haben keinen Ü-Wagen, das haben wir auch manchmal, kennst du auch, haben wir auch schon zusammen gemacht. Wir sitzen hier in einem Medienzentrum in so Reporterboxen, in so Cubicles und sind da integriert in eine technische Infrastruktur der Kolleginnen und Kollegen von der ARD und haben hier nebeneinander drei so Boxen. Da haben wir unsere Laptops stehen, wir haben ein kleines Technikteam, das uns hier unterstützt. Da laufen also alle O-Töne, läuft der Mitschnitt der Diskussionen im Saal ständig ein und wir sitzen dann zum Teil auf der Pressetribüne im Saal, schauen uns das an. Sind dann zum Teil hier, wenn wir jetzt im Augenblick mit dir schalten oder unsere Beiträge mit O-Tönen zusammenstellen und dann kann man da natürlich rumlaufen auf den Gängen. Da gibt es so ein großes Ausstellungszentrum, wo Sponsoren und Lobbys und Industrieverbände und Organisationen oder Unterorganisationen der CDU ihre Stände haben, da kann man Leute treffen, da kann man ins Gespräch kommen und kann diskutieren, kann nach Informationen, nach Interpretationen suchen.
Dann vielen Dank bis hierher, Stefan.
Danke.
Dass ein Politiker massiv unter Druck steht, das ist so ein Satz, den wir häufiger hören. Für den israelischen Ministerpräsidenten wird es jetzt aber wirklich eng. Benjamin Netanyahu soll angeklagt werden, wissen wir seit gestern, seit Donnerstag. Der Vorwurf: Untreue, Betrug und Bestechlichkeit. Harter Tobak. Und trotzdem bleibt er Ministerpräsident und muss nicht etwa zurücktreten. Frage an unseren Korrespondenten in Tel Aviv, Benjamin Hammer. Wie geht das eigentlich?
Das geht, weil es kein Gesetz, keine Regelung in Israel gibt, die per se sagt, wenn ein Premierminister angeklagt wird, dann muss er zurücktreten. Das gilt für andere Minister, aber eben nicht für den Premierminister. Das schützt Netanyahu erst einmal. Aber das ist für Israel juristisches Neuland. Noch nie ist ein amtierender Premierminister angeklagt worden. Und das führt dazu, dass Oppositionspolitiker, zum Beispiel auch die Arbeitspartei, bereits Petitionen einreichen, gerade juristisch gesehen sehr aktiv sind und darauf hoffen, dass der oberste Gerichtshof dann doch in den nächsten Wochen, Tagen sagt, das geht so nicht. Aber Stand jetzt müssen wir sagen, das Amt von Netanyahu ist weiterhin geschützt. Erst wenn er rechtskräftig verurteilt würde, müsste er zurücktreten.
Diese ganze Geschichte wabert ja schon etwas länger, diese vielen Vorwürfe, die da gegen Netanyahu erhoben werden. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe da im Laufe der Zeit so ein bisschen den Überblick verloren. Könntest du uns vielleicht kurz nochmal schildern, wie gravierend sind diese Vorwürfe, die Netanyahu gemacht werden?
Bestechlichkeit, Betrug, Untreue und wie gravierend die sind, das merken wir daran, dass nach Einschätzung vieler Juristen in Israel Netanyahu bei einer Verurteilung eine Gefängnisstrafe droht, bis zu 10 Jahre, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe. Es geht um insgesamt 3 Fälle und alle diese Fälle, die in Vorbereitung, in Prüfung waren beim Generalstaatsanwalt, alle diese Fälle wurden tatsächlich jetzt zur Anklage umgewandelt. Da gibt es beispielsweise einen, den wohl gravierendsten Fall. Da geht es um das größte Telekommunikationsunternehmen Israels, Bezeq. Die haben eine Nachrichtenwebsite, Walla. Und Netanyahu, laut Anklage, wollte, dass die Positiver über ihn berichten und hat im Gegenzug Bezeq regulatorische Vorteile verschafft. Das ist einer dieser Vorteile, einer dieser Vorwürfe. Und in einem anderen Fall sollen Netanyahu und seine Familie teure Geschenke von reichen Geschäftsmännern angenommen haben, auch da sich dann dankbar gezeigt haben mit politischen Gefallen.
Jetzt befindet sich ja Israel gerade in so einer Art Vakuum. Da kommt keine richtige Regierung zustande. Beide Versuche einer Regierungsbildung, sowohl unter Netanyahu als auch unter seinem Kontrahenten Benny Gantz, die sind in den vergangenen Wochen gescheitert. Also es ist eine durchaus problematische Lage, in der sich Israel da jetzt befindet. Und jetzt ausgerechnet in diesem Vakuum kommt diese Anklage. Ist das ein Zufall?
Nein, das ist insofern kein Zufall, als dass Netanyahu ja immer, seit wir diese, ja möglicherweise kann man sie politische Krise nennen, immer die Korruptionsvorwürfe gegen ihn eine Rolle spielten. Diese Ermittlungen gegen ihn, die begleiten uns jetzt schon seit 3 Jahren und die Polizei hat schon im vergangenen Jahr Anklage gegen Netanyahu empfohlen und Netanyahu versucht natürlich über den Wahlkampf und über eine Neuwahl immer wieder rauszukommen. Wir erinnern uns, er geht eben davon aus, dass das Amt ihn schützt. Ja, und jetzt ist die große Frage, wird Netanyahus Anklage dazu führen, dass es weiterhin kompliziert bleibt, vielleicht noch komplizierter wird, Klammer auf, Neuwahlen im nächsten Jahr, oder kommt durch die Anklage jetzt etwas Bewegung rein? Ich bin ehrlich, ich persönlich dachte in den letzten Wochen immer, wenn der Mann angeklagt wird, dann wird es im Likud, in der Partei von Netanyahu, Konkurrenten geben, die aus der Böschung springen. Man spricht ja dann manchmal vom politischen Königsmord, ist eine Phrase, aber ich hielt das für realistisch, dass Netanyahu spätestens dann sich im Likud nicht mehr halten kann. Stand jetzt gibt es einen Konkurrenten, der sich meldet, alle anderen führenden Politiker im Likud sind loyal, halten Netanyahu auch heute Vormittag die Treue und das könnte bedeuten, weiterhin keine große Koalition, kein Bündnis, Blau-Weiß, Likud und dann möglicherweise tatsächlich Neuwahlen.
Wie erklärst du dir das denn? Warum gibt es diese Treue zu Netanyahu, auch in so einer Situation?
Es ist so, dass der Likud, das habe ich jetzt häufiger gelesen, traditionell eine sehr loyale Partei ist, loyal gegenüber den Anführern. Vielleicht kommt das aus der Zeit, als der Likud mitnichten führende politische Kraft in Israel war. Wir erinnern uns, in den 70er, 80er Jahren, 90er Jahren oftmals die Arbeitspartei hat die Ministerpräsidenten gestellt. Also dieser Partei wird traditionell eine hohe Loyalität bescheinigt. Und dann ist es so, dass Netanyahu, auch das lese ich, ich spreche ja nicht mit ihm persönlich, da bin ich ehrlich, ein großes Talent hatte, mögliche politische Konkurrenten entweder einzubinden oder auszuboten. Ich finde es ganz interessant, dass Gideon Saar, der Konkurrent, der sich jetzt warm läuft und einer der wenigen Anführer im Likud ist, der andeutet, dass er es besser machen könne, das ist einer, der gerade kein offizielles Amt bekleidet. Andere wie Israel Katz, der Außenminister, oder Juli Edelstein, der Parlamentspräsident, die wurden eben von Netanyahu in den vergangenen Jahren mit Posten eingebunden und die rebellieren jetzt nicht gegen ihn. Das geht ja noch weiter. Netanyahu hat in den vergangenen Wochen ja einen Pakt geschmiedet mit rechtsnationalen und ultrareligiösen Parteien, hat gesagt, wir halten zusammen eine Koalition nur mit diesen kleineren Parteien. Ja, und schau her, Naftali Bennett, langjähriger Konkurrent von Netanyahu, wurde in der vergangenen Woche zum Verteidigungsminister. Das alles kann man lesen als Versuche von Netanyahu, Pakte zu schmieden, die jetzt in seiner Krise weiterhalten.
Kann man dann sagen, ist die Likud-Partei oder ist vielleicht ein großer Teil des politischen Systems in Israel inzwischen zugeschnitten auf diese Figur Benjamin Netanyahu und deshalb kriegt man ihn da auch nicht so ohne weiteres wieder raus?
Ja, das kann man sicherlich so sagen. Es gab mal eine Zeit, da musste Netanyahu tatsächlich bangen um seine Macht. Da hat er Konkurrenten gehabt. Wir erinnern uns, Ariel Sharon wurde mal zum Premierminister. Da musste Netanyahu eine Pause einlegen. Diese Konkurrenz gibt es im Moment nicht mehr. Netanyahu hat ja im Sommer die Legende David Ben-Gurion, den Staatsgründer, als Premierminister abgelöst mit der insgesamt längsten Amtszeit. Jetzt darf man natürlich in die Optik, in das Erscheinungsbild von Politikern nicht zu viel reininterpretieren. Natürlich sehen die müde aus und angeschlagen in bestimmten Situationen. Aber ich finde schon auch interessant, wie angeschlagen Netanyahu da gestern ausschaute, wie klein seine Augen waren. Er schaute die ganze Zeit auf das Manuskript. Normalerweise spricht der Mann frei. Das könnten, ich spreche im Konjunktiv, dann doch Indikatoren sein, dass der Mann nicht mehr die Frische und die Macht hat, die er mal hatte.
Wenn wir jetzt mal einen kleinen Blick in die Zukunft wagen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass es jetzt tatsächlich noch einmal zu Neuwahlen kommt? Das wären dann übrigens die wievielten in einem Jahr? Die dritten?
Das wäre die dritte Wahl innerhalb von einem Jahr. Es ist ganz, ganz schwierig, dir da eine Antwort drauf zu geben. Ich kann sagen, dass praktisch alle Abgeordneten in der Knesset betonen, nein, natürlich nicht, wir wollen Neuwahlen verhindern. Das sagt Benjamin Netanyahu, das sagt Benny Gantz, das sagt die Opposition, das sagen die Regierungsparteien, das sagt der israelische Präsident, das hat der Parlamentssprecher gestern gesagt. Das ist die eine Sache. Dann ist es so, dass Politiker natürlich wissen, dass das Volk wahlmüde ist. Kein Israeli nach meiner Kenntnis hat große Lust auf diese dritte Wahl. Ich glaube, entscheidend ist eine andere Frage. Entscheidend sind die Umfragen und entscheidend ist, ob die Akteure eben sich ausrechnen, von einer Neuwahl Stimmengewinne zu bekommen oder eben abgestraft zu werden. Und da gibt es eine ganze Reihe von Politikern und Parteien, die befürchten müssen, abgestraft zu werden. Das wiederum würde dafür sprechen, dass es doch in 3 Wochen diesen Kompromiss gibt, dass innerhalb der Reihe der Knesset-Abgeordneten sich ein Kandidat herauskristallisiert mit 61 Mandaten, mit 61 Stimmen und dann Premierminister wird.
Und wer wird das sein?
Ja, ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass das Benjamin Netanyahu wird. Wir müssen jetzt mal abwarten auf die obersten Richter des Landes. Ich bin ganz ehrlich, ich kann den zeitlichen Ablauf nicht voraussagen. Möglich, dass es Bewegungen gibt, dass in der kommenden Woche Netanyahu dann doch zurücktreten muss. Möglich, dass Konkurrenten im Likud sich dann doch zusammenfinden. Es tut mir sehr leid, wir Journalisten geben gerne Prognosen ab. Es ist nicht einfach. Es ist weiterhin möglich, dass der Likud loyal zu Netanyahu bleibt. Ein Kollege von ihm hat heute Vormittag gesagt, wir können gerne Vorwahlen machen, wir können gerne Primaries machen. Da können gerne parteiinterne Konkurrenten von Netanyahu sich bewerben. Aber der wird gewinnen, der Netanyahu, und er wird dann auch die Wahl gewinnen. Es wird dann also quasi eine Entscheidung des israelischen Volkes, so sieht er das, über die Zukunft von Netanyahu. Die sind also weiterhin, obwohl Netanyahu jetzt hochoffiziell angeklagt sind, zumindest öffentlich davon überzeugt, dass die politische Karriere von Netanyahu noch nicht vorbei ist. Das finde ich schon bemerkenswert.
Ist es auch. Dann warten wir da mal ab und bleiben sicher dran, auch hier im Podcast. Benjamin Hammer in Tel Aviv, ich danke dir vielmals.
Sehr gerne.
Das war's für heute hier bei Der Tag. Danke fürs Interesse, Feedback, Kritik und ernst gemeinte Vorschläge, wie man eine Erkältung möglichst schnell wieder wegkriegt. Gerne als E-Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.